Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich mal wieder nicht allein, sondern Mia ist an meiner Seite.
Hey.
Denn wir haben heute eine besondere Edition in unserem Podcast und wir haben uns überlegt, dass wir das gerne einmal im Monat machen würden. Und zwar die Femens-Sprechstunde. So ein bisschen wie beim Arzt, nur jetzt hier quasi mit einer Finanz- und Versicherungsberaterin für die eigenen Finanzen. Alle Finanzfragen, Versicherungsfragen, die man hat. Und wir haben uns besondere Kategorien überlegt. Also Mia ist jetzt in dem heutigen Fall in ihrer Uni, weil sie ja studiert, rumgelaufen und hat gefragt, welche Finanz- und Versicherungsfragen habt ihr gerade auf der Zunge brennend? Und deshalb starten wir die erste Edition mit Studierenden. Wir beantworten heute ganz viele Finanz- und Versicherungsfragen, die ihr uns als Studierende gestellt habt. Also all diejenigen, die für euch relevant sind. Und ich denke, wir können da zu viel, ja, wie sagt man, Aufklärung beitragen auf jeden Fall. Und genau, die nächste Sprechstunde wird voraussichtlich dann für Mütter sein. Wir kündigen es aber auch sicherlich auf Social Media auch nochmal an und werden auch die ein oder andere Straßenumfrage natürlich machen. Und ich würde sagen, für die heutige Podcast-Folge steigen wir gemeinsam durch.
Super, also dann fange ich mal gleich mit der ersten Frage an. Und zwar, wie schaffe ich es, ein Budget festzulegen, während man eben zur Uni geht und halt eben auch nicht auf das studentische Leben zu verzichten, also zum Beispiel Reisen oder Feiern oder sonst was?
Ja, ich kann es voll verstehen. Also als Student hat man ja meistens eh ein etwas knapperes Budget. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie in Saus und Braus lebt wahrscheinlich. Und ich finde es eine berechtigte Frage. Ich glaube, diese Frage kommt auch so ein bisschen aus einer Sorge, die man hat, ja, dass man nicht so über die Runden kommt, aber trotzdem auch irgendwie was verpasst oder dieses, ja, Leben verpasst, diese Zeit verpasst, die nie wieder zurückkommt.
Vor allem auch dieses, die Angst, Nein zu sagen, ja, immer, wenn man gefragt wird, ja.
Voll. Und ich verstehe es voll. Also ich habe so 4 Tipps mitgebracht, wenn ich mich auch zurückerinnere. Ich glaube, es sind eher ein bisschen auch persönlichere Tipps oder auch die, die ich meinem Umfeld wahrnehme. Tipp Nummer 1 ist, dass man realistisch ist. Also, dass man sich Budgets setzt, die aber jetzt nicht einen total einpferchen und dazu führen, dass man nur noch Nein sagt und sagt, ich kann nicht auf der Party dabei sein, ich kann nicht auf diese Reise mitgehen und sonstiges, weil ich muss XY sparen, sondern so, dass man auch ein angenehmes Leben im Hier und Heute hat. Weil die Prio beim Thema Geld ist ja immer, ich habe meine Fixkosten, meine variablen Kosten, die für Hier und Heute natürlich auch ein schönes Leben bringen sollen, weil wenn man nur in der Zukunft lebt, ist es auch schwierig. Und dann irgendwie einen gewissen Sparanteil. Und generell im Studium kann ich euch sagen, dieser Sparanteil muss nicht hoch sein. Er kann sehr, sehr gering sein oder auch zum Teil überhaupt nicht existent. Und das ist absolut in Ordnung. Warum? Natürlich ist es gut, wenn ich so früh wie möglich anfange mit dem Investieren, weil ich profitiere vom Zinseszinseffekt auch mit 5 € im Monat oder so, sondern diese Zeit kommt auch nicht mehr zurück beim Thema Finanzplanung. Aber ich sehe es immer so, ein Studium ist ja schon eine Investition per se in das eigene Humankapital, dass ich später mal ein höheres Einkommen habe, dass ich mich weiterbilde, fortbilde. Das ist ja die Grundlage auch dafür, um Geld zu verdienen. Deshalb, ja, sehe ich das recht entspannt. Ich habe in Studienzeiten zum Beispiel auch nicht viel gespart. Ja. Ich musste halt selber arbeiten und über die Runden kommen und habe es halt geschafft, irgendwie ganz gut mich zu managen mit dem Geld. Das ist, glaube ich, so Prio 1. Und wenn dann was übrig war, dann war das gut und ich konnte irgendwie damit was machen oder eine Reise oder so, die man angespart hat. Ja, genau. Aber deshalb wäre ich da auf jeden Fall realistisch. Und wenn man sich so einen realistischen Rahmen gesteckt hat, dass man auch dieses lernt, was du mal gesagt hast, dieses Nein sagen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Zu priorisieren, muss ich auf jeder Party da sein? Ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig, würde ich mal sagen, um die Experience zu haben, dass ich jetzt studiere, dass ich diese Zeit auskoste. Oder gibt es ausgewählte Dinge, wo irgendwie viele Freunde mit dabei sind, wo ich viele auf einmal sehe, wo ich mich connecten kann, wo ich selber auch Freude dran habe und dann vielleicht mal so kleinere Sachen, wo man dann natürlich auch Geld ausgibt. Einfach sag, hey, nee, heute habe ich keine Lust oder it's out of my budget. Das traut man sich oft nicht zu sagen.
Stimmt, ja.
Ist nicht in meinem Budget. Ja. Aber dass man das halt einfach proaktiv kommuniziert und lernt, Grenzen zu setzen. Ich glaube, es formt auch die Persönlichkeit.
Schon, ja. Das ist sehr hilfreich auf jeden Fall.
Ja. Und mein zweiter Tipp ist, dass man auch kreativ ist. Also nicht nur denkt in quasi das und das will ich jetzt umsetzen, sondern auch denkt, wie kann ich das denn möglich machen, auch wenn mein Budget vielleicht eingeschränkt ist. Also mit Freunden drüber zu reden, hilft auch die Kreativität anzukurbeln und auch vielleicht Lösungen zu finden, dass man dann sagt, okay, ich wäre eigentlich ganz gerne mit dabei bei der Reise, aber mein Budget ist begrenzt. Was denkt ihr denn? Können wir ein Airbnb finden oder ein Hostel oder sonstiges, was vom Budget her ein bisschen niedriger ist? Oder gibt es die Möglichkeit, dass man dann mitgeht und sagt, ich mache aber House-Sitting und suche über so eine Plattform und muss dann halt auf einen Hund aufpassen oder so. Aber ich bin dabei und suche nach Lösungen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man einfach ein bisschen kreativer dann denkt und sich nicht einschränkt, weil ich weiß, man ist oft dann in dem Mindset, alles ist eingeschränkt, ich habe zu wenig, in diesem Mangel-Mindset, sondern dass man dann auch denkt, hey, nee, wie kann ich es denn möglich machen? Lass mal gucken, lass mal recherchieren, lass mal drüber reden, weil dann öffnen sich manchmal auch Türen, die man vielleicht nicht gesehen hat in dem Moment.
Das sind ja voll gute Ideen, wäre ich jetzt nie drauf kommen.
Ja, ja, und ich würde dann an so dritter Tipp, dort sparen, wo es einem nicht wehtut. Also wenn man sagt, irgendwie Klamotten sind mir nicht so wichtig. Ich denke, als Student kann man auch mit seinen Klamotten von vor 4, 5 Jahren rumlaufen, wenn es einem einfach nicht wichtig ist und auch als normaler Mensch da abzuwägen einfach, weil dann tut es auch nicht irgendwie weh, sondern dann weiß man, ich setze das Geld ein für die Dinge, die mir persönlich wichtig sind. Also Erlebnisse zum Beispiel zu priorisieren, wenn einem das wichtig ist. Und das mit dem Geld sparen während des Studiums hatte ich ja schon gesagt. Also das würde ich nicht als Prio Nummer 1 sehen, sondern dass man in sein Humankapital investiert.
Okay, sehr schön gesagt. So, es gibt ja ganz viele, die bekommen BAföG. Und viele denken sich ja, soll ich jetzt so viel wie möglich sparen, um eben mein BAföG-Darlehen so schnell wie möglich abzubezahlen?
Ja.
Oder sollte ich lieber das Geld schon mal anlegen? Zwar kleine Mengen, aber ich lege es dann schon mal an.
Ja.
Das wäre deine Präferenz.
Ja. Also prinzipiell finde ich es irgendwie auch manchmal verrückt, dass man dieses BAföG nimmt und dann hatte ich jemanden in der Uni, der hat irgendwie 700 Euro BAföG bekommen und hat 300 immer direkt schon weggelegt. Und dann habe ich mir so gedacht, weil er dann so gesagt hat, dann kann ich es direkt zurückbezahlen am Ende. Aber die 300 Euro, damit kann man ja arbeiten oder braucht das Geld so. Ja. Also sowas würde ich nicht machen. Dafür ist ja so ein zinsloses Darlehen da. Ja. Und man hat ja das Privileg, dass man das bekommt, dass man es nutzen kann. Weil Geld verliert ja an Wert. Wenn ihr es einfach nur auf dem Konto anspart, dann habe ich halt quasi in 2 Jahren immer noch 300 Euro, aber es hat ja einen Wert verloren. Und wenn ich dafür keine Zinsen bekomme, dann macht das nicht so viel Sinn. Also wenn ihr euch besser fühlt, einen Teil des Geldes irgendwo anzulegen und dann zu sagen, damit kann ich diesen BAföG-Betrag abbezahlen, dann würde ich das machen. Nicht auf ein Girokonto, sondern wirklich dann in eine Geldanlage. Zum Beispiel ETF-Sparpläne sind ja auch relativ flexibel. Da kann man das auf jeden Fall machen. Ihr müsst nur aufpassen, dass euer BAföG nicht gekürzt wird. Und zwar gibt es da Freibeträge. Unter 30-Jährige liegt der Freibetrag vom Privatvermögen bei 15.000 Euro. Für über 30-Jährige bei 45.000 Euro. Wenn man verheiratet ist oder Kinder hat auch schon, erhöhen sich die Beiträge jeweils. Es sind aktuell knapp 2.300 Euro pro Person, die dann nochmal on top als Freibetrag mit reinkommen. Ihr seht, das ist aber jetzt auch, das ist viel Geld, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ihr euer ganzes halbes BAföG wegsparen könnt und das, sonst wird das andere natürlich gekürzt. Also da, glaube ich, würde ich darüber eben nachdenken und leer sparen auf dem Girokonto würde ich es nicht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, es zu tun, einen kleinen Betrag, dann macht es sicherlich Sinn, weil dann habt ihr einfach es vielleicht auch zügiger abbezahlt dann später, aber ich würde sagen, es ist jetzt nicht ein Must oder besser oder schlechter oder so.
Okay, ja, verstehe ich. Macht auch Sinn natürlich. Wenn ich nach dem Studium das erste richtige Gehalt bekomme, was sollte ich als erstes machen oder die ersten 3 Dinge zum Beispiel, bevor ich meinen Lebensstil diesem Gehalt eben anpasse?
Ja, du sagst einen ganz wichtigen Punkt. Ja. Lifestyle-Inflation.
Genau.
It's real. Wenn man dann Geld verdient, denkt man so, okay, direkt Upgrade.
Ja. Yeah.
Jetzt neue erstmal Wohnung. Neue Wohnung, genau, neue Möbel. Bessere Sachen irgendwie sich kaufen, öfter essen gehen und so. Ich kann den Gedanken voll nachvollziehen. Und ich finde, man sollte auch etwas machen, was, weil dann weiß man auch, hey, ich habe mir das erarbeitet und feiert das in dem Moment, aber bewusst. Also, dass man nicht irgendwie sagt, direkt übertreibt und dann eigentlich auch schon wieder bei 0 Euro
Zimmerwohnung holt.
Genau, Sparmöglichkeiten landet, sondern bewusst da irgendwie, wo es einem wichtig ist, kann man das auf jeden Fall machen. Und dann würde ich auf jeden Fall gucken, dass man vorher schon in seinem Studentenleben das mit den Budgets gut hinbekommt, weil das zieht sich dann auch durch in quasi, wenn du mehr verdienst. Also dann bist du nicht direkt in diesem Hamsterrad von ich mache ein Lifestyle-Upgrade und dann weiß ich da schon wieder auch nicht, wie ich eigentlich spare, sondern dass ich das vorher schon so ein bisschen verinnerlicht habe und dann halt sage, okay, jetzt habe ich mehr Geld, jetzt rechne ich ein Prozent wieder aus, wie habe ich das vorher gemacht, wie verteile ich das nochmal und habe dann eigentlich immer schon so einen fixen Betrag, den ich idealerweise am Monatsanfang wegspare, weil dann ist er weg. Und dann weiß ich, der gehört jetzt gar nicht irgendwie zu meinen Ausgabemöglichkeiten. Habe ihn angelegt und tue meinem Zukunfts-Ich was Gutes, aber auch meinem Hier und Heute was Gutes, weil es ist ja legitim, dass man vielleicht was in seinem Lifestyle anpasst, wenn man von Student in Richtung ich arbeite jetzt was geht. Genau, das ist, glaube ich, wichtig. Und wo ich auch ein bisschen aufpassen würde, ist halt alles auf einmal kaufen zu wollen. Weil ich glaube, da rutscht man auch manchmal in solche Klarna-Fallen und Co. Man hat vielleicht das Geld und denkt dann so, ja, in 2-3 Monaten hätte ich es eh angespart. Aber dann würde ich lieber 2-3 Monate warten, bis man sich was kauft. Ein Fernseher, ein Staubsauger oder ein Sofa, was einem gefällt oder so. Als alles auf einmal zu kaufen. Und dann halt quasi sich so ein bisschen zu verschulden, weil dann ist es immer ein bisschen schwieriger, aus solchen Spiralen rauszukommen. Und man freut sich auch mehr, weil man das nacheinander gekauft hat und dann halt wieder den Mehrwert sieht und nicht das direkt verpufft, alles auf einmal gekauft und dann ist eigentlich schon selbstverständlich und man will so psychologisch schon wieder das Neue haben.
True.
Das wären, glaube ich, meine Tipps.
Okay, dann kommen wir mal auch noch zu einem weiteren Punkt. Studenten haben oft den Struggle, sich zu entscheiden, sollen die jetzt außerschulisch noch arbeiten, zum Beispiel Werkstudent stellen, oder sollten sie sich lieber bemühen, dafür hätten die halt mehr Geld natürlich und würden das investieren können, oder sollten die lieber das Studium so schnell wie möglich durchziehen und danach dann das große Geld, wenn sie das haben, das dann investieren, natürlich mit mehr Budget.
Ja, ja. Was ist denn deine Meinung? Das würde mich mal interessieren, einfach so... Zwischen uns liegen ja über 10 Jahre.
Also ich würde sagen, Werkstudentstellen hat natürlich noch den Nachteil, dass es sehr zeitintensiv ist. Und dann ist zwar das große Geld auch da, für manche, die BAföG bekommen, würde sich da richtig viel kürzen. Und das heißt, am Ende hat man das gleiche Budget letztendlich, wie mit einem Minijob und BAföG zum Beispiel. Deswegen finde ich, glaube ich, würde ich eher präferieren, das Studium so schnell wie möglich durchzuziehen. Und dann am Ende das große Geld dann da richtig zu budgeten und dann mehr zu investieren. Weil so denke ich, okay, ich verpasse nicht viel von der Uni, aber man hat irgendwie trotzdem noch eine Win-Win-Situation. So.
Ja, also ich verstehe den Gedanken. Den Gedanken, den du ja hast, ist rein auf Geld bezogen.
Genau, ja.
Also rein finanziell, wenn man sich das rein finanziell irgendwie betrachtet, dann... Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, ob man halt schafft, wenn man jetzt Werkstudent ist, Geld anzulegen, weil dann habe ich einen Zinseszinseffekt, den ich noch mit einkalkulieren würde und dann rein geldtechnisch her wäre es dann vielleicht doch auch lukrativ, während des Studiums schon ein bisschen zu arbeiten, sodass man ein bisschen was anlegen kann und dann quasi, auch wenn es dann ein halbes Jahr irgendwie länger das Studium dauert, trotzdem davon profitiert. So, das ist mal der Aspekt von rein budgettechnisch. Müsste man sich ausrechnen, auch wie viel Zeit man verliert. Ich will einen anderen Gedanken mit reinbringen. Ich habe da nämlich auch eine persönliche Meinung dazu, die nicht alleine messbar ist in Finanzen und Budget, ist der Aspekt, ich finde zum Beispiel Werkstudentenjob, Praktikas, die man während des Studiums macht, machen einen interessanter. Ich bin ja auch Arbeitgeberin und ich finde es immer spannend zu sehen, was macht denn jemand neben der Uni, neben den tollen, guten Noten, für was interessiert er sich, wo hat er vielleicht auch schon ein bisschen Berufserfahrung gesammelt, weil ich stelle tendenziell lieber jemanden ein, der vielleicht so eine Werkstudentenstelle hatte, als jemanden, der gar nichts gemacht hat während der Uni-Zeit, weil da muss ich ein ganz anderes Onboarding machen. Da muss ich erstmal gucken, wie kommt die Person überhaupt ins Berufsleben, kennt noch nicht so richtig die Strukturen. Und so lernt man die Strukturen schon kennen, also aus meiner Perspektive des Arbeitgebers und auch aus persönlicher Perspektive. Ich habe zum Beispiel immer als Werkstudentin gearbeitet, habe dadurch nicht in Regelstudienzeit mein Studium abgeschlossen. Ich glaube, ich habe ein Semester länger gemacht. Sieben Semester. Ich habe Auslandspraktika, Praktika generell gemacht auch. Aus dem Aspekt her, dass ich mich auch beruflich weiterentwickeln wollte. Also, dass mein Profil einfach auch interessanter wird und ich da Erfahrungen habe, die mir, glaube ich, wiederum dann ein besseres Einstiegsgehalt oder einen besseren Job dann später gebracht haben. Also aus dem Aspekt heraus, wenn man es nicht nur rein finanziell betrachtet, sondern halt auch auf Humankapitalebene geht, was investiere ich da auch, würde ich sagen, macht es voll Sinn. Also wenn man was macht, was halt sinnvoll ist, in welche Richtung man gehen möchte, wenn man merkt, das ist was, was mich interessiert, dann würde ich natürlich auch gezielt nach einem Werkstudentenjob in dem Bereich suchen. So war das bei mir und hat auch dazu geführt, dass ich ein interessanteres Profil einfach hatte und dann auch andere Jobangebote hatte. Ja, okay. Das wäre so mein persönlicher Tipp. Also nicht nur, ich weiß es so einfach, nicht nur im Hier und Jetzt immer Finanzen und Budget betrachten als Student, sondern auch ein bisschen dran denken, dass es eine Zeit ist, wie beim Investieren auch, wo ich einen Samen sehe und der dauert dann, bis er wächst und rauskommt. Aber wenn ich halt nichts sehe, dann wird in 5 bis 10 Jahren nichts rauskommen und dann dauert es ja erstmal wieder, wenn ich dann was sehe, was halt rauskommt.
Voll schön gesagt. Voll schön gesagt. Besser hätte man gar nicht sagen können, ne? Ey, super. Dann kommen wir mal zu Versicherung. Das ist ja auch so ein Thema, verstehen viele nicht und ist auch ein bisschen kompliziert, würde ich mal behaupten. Ja, ja. Welche Versicherung sollte man spätestens bis zum Studienende abschließen? Und vor allem auch so Versicherungen wie Haftpflicht. Das ist ja so das, ja, ich würde sagen, von Studentensicht aus das Wichtigste. Ja. Stimmt das eigentlich?
Ja, also 3 wichtige Versicherungen, die man idealerweise bis zum Ende des Studiums abgeschlossen haben sollte oder während des Studiums auch schon haben sollte. Private Haftpflichtversicherung, Nummer 1, mega, mega wichtig. Wir sprechen gleich drüber, wie lange man bei den Eltern mitversichert ist. Dann Krankenversicherung, auch wichtig. Ja, da ist man auch nur bis zu einem gewissen Grad in der Familienversicherung drin. Und dann das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung / Arbeitskraftversicherung. Einfach, weil es viel, viel günstiger ist, wenn ich sowas während des Studiums, zum Ende des Studiums oder mit dem Berufseinstieg dann direkt mache. So, schauen wir uns mal an. Private Haftpflichtversicherung sichert einen ja wirklich vor den Schäden, die ich jemand anders zufüge, wenn ich zum Beispiel aus Versehen über die rote Ampel laufe, aus Versehen, ja, und dann passiert ein riesiger Unfall, ich bin verantwortlich dafür, ich muss für diesen Schaden aufkommen, ja, und das können Schäden in Millionenhöhe sein, deshalb ganz wichtig. Bei der privaten Haftpflichtversicherung ist man meist bis maximal 25 Jahre in der Erstausbildung, ganz wichtig, also Erststudium, kein Master etc., bei seinen Eltern mitversichert in der Familienversicherung. Auch wenn man woanders lebt. Manche Versicherer haben auch für die Zweitausbildung gewisse Wartezeiten. Da muss man sich die Bedingungen dann anschauen. Aber das ist so ein bisschen der Standard. Außer ich bin verheiratet. Dann muss ich eine eigene private Haftpflichtversicherung machen, weil dann quasi ich ja einen eigenen Haushalt sozusagen auch habe. Dann Thema Krankenversicherung. Bis 18 ist man in der Regel mitversichert bei den Eltern. Bis 23 Jahre, wenn man keine Erwerbstätigkeit hat. Oder 25 Jahre, wenn man noch in Schule, Studium, Ausbildung ist. Und unter der Minijobgrenze liegt. Also das ist quasi wichtig. Dann seid ihr noch familienversichert. Wenn ihr darüber hinausgeht, dann müsst ihr euch selber krankenversichern. Klar, gesetzliche Krankenversicherung oder halt private, aber für die meisten ist es wahrscheinlich die gesetzliche Krankenversicherung, die man sich da aussucht. Genau. Das Ganze kann verlängert werden, also über die 25 Jahre hinaus, wenn ich einen Wehrdienst oder Freiwilligendienst mache. Aber ich glaube, jetzt im Rahmen der Studentenfrage spielt es keine Rolle. Ja. Genau. Aber das sind so mal die allerwichtigsten. Und zum Thema Berufsunfähigkeit, da ist halt wichtig, das sichert ja meine Arbeitskraft, einer meiner wichtigsten Güter, insbesondere wenn ich ja jetzt noch studiere, habe ich noch gar keine Berufserfahrung etc. Ich habe wenig in die gesetzliche Rente einbezahlt, vielleicht auch gar nichts, wenn ich keinen Job hatte. Das heißt, ich habe auch kein Anrecht drauf, wenn mir was passiert, ich werde krank, ich bekomme Krebs oder so, ich kann nicht mehr arbeiten, dann habe ich keinerlei staatlichen Leistungen, wenn ich nicht die Mindestversicherungspflicht in der gesetzlichen Rente erfüllt habe. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich auch um das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung idealerweise im Studium kümmert, wenn man die Möglichkeit hat. Dann hat man zumindest ein bisschen was abgesichert, kann den Schutz dann anpassen im Laufe des Berufslebens oder direkt mit dem Berufseinstieg, weil dann ist es auch günstiger, je jünger man ist. Und dann ist man einfach gut abgesichert und startet schon gut abgesichert ins Berufsleben. Genau.
Klingt ja super.
Ich habe da mal eine, vielleicht noch einen Zusatz. Beim Thema BU fragen viele immer, weil an der Uni laufen immer die Leute von M und drei Buchstaben, startet mit M, endet mit P. Ich glaube, ihr wisst, über was ich rede, die einem Rentenversicherung mit einer BU verkaufen oder das halt quasi immer an den Mann bringen wollen. Diese Tarife sind relativ teuer und relativ unflexibel. Ich habe dazu mal eine separate Podcast-Folge gemacht, aber ich würde euch tatsächlich abraten, blind einfach sowas abzuschließen, sondern auch da lieber in der Beratung zu gehen, zu gucken, nochmal zu vergleichen, auch mit anderen Anbietern, weil es echt, ja, ich finde es nicht so toll. Die kommen ja immer quasi mit, hol dir deine Steuern zurück im Studium und dann geht es kurz irgendwie 15 Minuten ums Thema Steuern und dann werden dir Versicherungen verkauft. Das finde ich halt nicht so toll. Also ich weiß nicht, ob du die Erfahrung gemacht
hast. Nee, ich tatsächlich noch nicht.
Okay, das ist doch
zum Glück nicht.
Sehr gut.
Aber würdest du sagen, trifft es jetzt nur mit den Tarifenvergleichen nur auf die BU zu oder auch bei der Krankenversicherung oder beim Rest?
Überall. Also ich würde auch natürlich bei der Krankenversicherung vergleichen. Haben wir ja auch schon einige Podcast-Folgen dazu gemacht, weil sich auch bei der gesetzlichen die Leistungen unterscheiden können und auch der Zusatzbeitrag macht dann ein paar Euro im Monat aus. Aber haben oder nicht haben kann für jemanden relevant sein. Und eben auch bei der privaten Haftpflichtversicherung. Ich glaube aber, bei den beiden kann man ganz gut Online-Vergleichsportale nutzen, weil man da nicht so viel falsch machen kann. Man kann es häufiger wechseln. Bei der BU kann man halt viel beim Thema Gesundheit falsch machen. Und das kann halt dazu führen, dass sie später nicht leistet. Deshalb würde ich da eher sagen, Vergleich innerhalb der persönlichen Beratung, weil man dann auch einfach seine Gesundheit nochmal anders aufarbeitet. Und ja, bei der Krankenversicherung werden keine oder bei der gesetzlichen keine Gesundheitsfragen gestellt, weil wir müssen uns in Deutschland pflichtversichern. Deshalb wird einen jeder annehmen.
Genau. Ja, das stimmt. Wann sind Zusatzversicherungen dann eigentlich sinnvoll? Oder bei Studenten jetzt?
Zusatzversicherung, du meinst so Zahnzusatz und sowas?
Ja.
Hast du sowas?
Nee.
Okay.
Habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht.
Ja. Interessant, dass jemand die Frage gestellt hat. Weißt du, in welche Richtung das ging? Irgendwie so Rechtsschutz oder eher?
Gar nichts.
Okay. Oh. Also Zusatzversicherungen, würde ich sagen, sind immer Nice-to-have-Versicherungen. Must-have-Versicherungen sind immer die, die halt den großen finanziellen Schaden abdecken, den wir definitiv haben, wenn ich einen Privathaftpflichtfall habe, wenn ich einen BU-Fall habe, irgendwie lang nicht arbeiten kann, wenn ich einen Krankenversicherungsfall habe, das ist ein hoher finanzieller Schaden. Und die anderen, würde ich sagen, sind eher Nice-to-have-Versicherungen, weil im Worst-Case kann ich eine Zahnbehandlung schon irgendwie selber bezahlen. Ja. Da brauche ich nicht die Versicherung dafür, weil der Schaden jetzt nicht in Millionenhöhe sein wird.
Ja.
Auch nicht, wenn man das ganze Gebiss verliert oder so. Deshalb ist es halt abhängig von eurem Budget. Wenn ihr sagt, ich habe als Student noch Budget übrig, dann würde ich das, glaube ich, eher erstmal investieren.
Ja.
Die Pflichtversicherung machen und dann gucken, was ist irgendwie noch nice to have, also eher an dritter Stelle lagern.
Okay.
Deshalb also das würde ich, glaube ich, mit begrenztem Budget erstmal ausklammern.
Okay, ja, verstehe ich aber auch. Okay, dann jetzt mal was ganz Interessantes. Mhm. Und zwar, ist Reichtum Glückssache oder ist es planbar? Oder vielleicht auch abhängig vom Erbe, was viele denken.
Ja. Ja, auch eine interessante Frage, dass sie jemand gestellt hat, ja.
Das finde ich super.
Ja, sehr spannend. Also ich bin Team Reichtum, kann Glückssache sein, kann aber auch planbar sein. Klar, ich kann Glück haben, wenn ich halt super viel geerbt habe. Gleichzeitig kann ich aber auch, wenn ich das nicht habe, auch mir Vermögen aufbauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Reichtum nicht alleinig was mit Erbe zu tun kann. Ja, man kann, wie gesagt, Glück haben. Und man kann sich gar nicht mit seinen Finanzen auseinandersetzen und aus einer Familie kommen, die schon viel hat, die schon viel vererbt, schenkt etc. Aber man kann auch planbar Vermögen aufbauen. Insbesondere, wenn man noch so jung ist, hat man halt diesen Vorteil, dass ich so früh anfangen kann, den Zinseszinseffekt ausnutzen kann. Albert Einstein sagt ja auch nicht umsonst, es ist das achte Weltwunder, dass ich das halt nutzen kann für mich. Weil wenn ich halt mal 10, 15 Jahre investiert bin, zum Beispiel in ETFs am Aktienmarkt, dann geht es halt nicht mehr nur so leicht hoch, sondern irgendwann rasant nach oben, wenn ich das drin liegen lasse, das Geld, weil ich halt einen exponentiellen Effekt habe und nicht einen linearen Effekt. Deshalb ist es auf jeden Fall planbar. Ich glaube, es gibt viele Beispiele dafür. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, mit 100 Euro monatlich mir ein gewisses Budget aufbauen möchte, dann ist es schon möglich. Als erste Frage müsste man sich aber eigentlich stellen, wir können auch gleich mal eine Rechnung machen gemeinsam. Was bedeutet denn Reichtum für dich? Hast du eine Zahl dafür?
Ja, ich würde sagen, die 1 Million wäre.
1 Million?
Also
Okay,
so
dann lass uns mal rechnen.
geldtechnisch.
Und glaubst du, das ist für viele noch so? 1 Million?
Ja, ich glaube heutzutage schon. Also ich glaube heutzutage, jetzt wo so alles so voll teuer ist,
Ja.
würde ich jetzt mal 1 Million anpeilen, ja.
Gut. Also, und zwar gucken wir es mal an. Du musst mir jetzt noch mal sagen, wie alt du bist.
20?
Also, du hast jetzt noch 47 Jahre bis zur Rente zum Beispiel. Wenn du sagst, mit 67 willst du
Ja.
reich sein. Wir sagen, wir investieren in ein breit gestreutes ETF-Portfolio. Das bringt auf jeden Fall 7% Rendite im Durchschnitt. Damit können wir auf jeden Fall rechnen. Und Mia hat ja gesagt, sie will 1 Million dann im Depot haben. Steuersatz gebe ich auch mit rein. Und jetzt gucken wir mal, was sie monatlich dafür sparen müsste ab jetzt. Es gibt aber natürlich auch andere Kombinationen. 414 Euro im Monat.
Finde ich jetzt okay.
Oder?
Also, wäre man jetzt zum Beispiel schon, hätte man einen guten Job jetzt
Ja,
schon, also
ja.
als Auszubildender, finde ich okay. Also hätte ich jetzt mehr erwartet, muss ich
Ja,
sagen.
und das nach Steuern. Also ich habe Steuern auch schon berücksichtigt und tendenziell diese 7% pro Jahr sind realistisch, kann aber auch höher ausfallen, wenn ich zum Beispiel etwas risikoreicher anlege, je nachdem, was mein Risikoprofil hergibt. Aber ich denke, dass es möglich ist, wenn ich jetzt zum Beispiel dann noch irgendwie dazwischen jetzt die 400 Euro noch nicht schaffe, mit weniger anfangen, kann ich ja auch einmal Anlagen dazwischen mal machen. Ich kriege mal einen Bonus von 1000 Euro oder so. Deshalb würde ich sagen, es ist schon planbar, wenn man sich halt dran setzt und sich Gedanken macht. Es kommt halt nicht von ungefähr. Genauso kann es aber auch Glückssache sein. Also ich
Na
glaube,
klar.
es kann sowohl als auch sein. Aber man kann auf jeden Fall Reichtum planen, indem man definiert, was bedeutet Reichtum für einen selber. Es muss ja auch nicht für jeden die Millionen sein, die irgendwie auf dem Konto liegt. Wenn ich zum Beispiel sage, es sind 500.000, die mir reichen, dann kannst du dir vorstellen, dann ist es viel, viel weniger Geld, was man da monatlich einsetzen muss. Das ist schon planbar, würde ich dann
Ja.
sagen. Oder was sagst du?
Ich finde, es hört sich schon super an, ne? Also ich hätte es theoretisch in meinem Kopf damals, also jetzt, wo man studiert und ein
Ja.
bisschen die Zahlen kennt, damals, für mich war 1 Million unmöglich. Also für so normale Menschen, die ganz normal arbeiten gehen, ohne Erbe, ohne nichts, war es einfach nur ein Traum. So,
Ja.
das gibt's irgendwo, manche haben es, manche haben es nicht, aber war jetzt nicht so greifbar, würde ich
Ja.
sagen.
Ja, ich glaube, was man als Disclaimer natürlich noch dazu sagen muss, ist, dass man diese 400 Euro im Monat auch übrig haben muss. So, das ist auch nicht für alle möglich. Ich verstehe das.
Definitiv, ja.
Aber ich glaube, wenn man sich früh Gedanken macht, weil das ist ja immer das Thema, viele schieben das Thema auf und sind dann 40, 50, da wird es natürlich schwieriger. Da muss ich ja viel mehr einsetzen, weil ich habe weniger Zeit. Dieser Zinseszinseffekt kickt halt
Definitiv.
nicht so stark. Aber wenn ich mir jetzt mit 20 schon Gedanken mache oder machen kann, und schon anfange, dann wird Vermögensaufbau schon sehr planbar. Und ich will mich selber jetzt nicht als Beispiel irgendwie nehmen, ich bin jetzt nicht Millionärin oder so, aber ich habe auch schon, ja, schade, schade, aber ich habe auch schon irgendwie ein Vermögen aufgebaut, bin jetzt 31 und habe halt auch relativ früh angefangen, direkt mit dem ersten Job, mit 22, direkt immer regelmäßig durchgezogen, Boni auch investiert, mir Gedanken gemacht, Eigentumswohnung auch gekauft. Würde ich schon sagen, dass dieses Vermögen auf jeden Fall aufbaubar ist, weil du weißt es, ich komme auch nicht aus einer reichen Familie,
Ja,
so, das
voll.
wäre wunderschön, aber es ist nicht so. Unsere Eltern sind ja hierher gekommen und mussten sich alles selber aufbauen. Das
Voll.
heißt, ich habe damit null zu rechnen. Deshalb, ja, finde ich es auch schon krass, was man in 10, 15 Jahren erreichen kann, wenn man an dem Thema dranbleibt. Einfach dieses Dranbleiben ist, glaube ich, mega wichtig.
Glaube ich auch, ja. Okay, also meinst du, würde es sich jetzt an meiner Stelle zum Beispiel lohnen, mit 20, 25 € im Monat zu starten mit dem Investieren oder 50, wenn jetzt mal was übrig bleibt?
Ja, auf jeden Fall. Also 100%, weil du halt diesen Zinseszinseffekt ausnutzt. Diese Zeit, die kommt nämlich ja nie wieder zurück. Du wirst ja nie wieder 20 sein, wirst nie wieder so viel Zeit haben. Genau, also weil wir da so einen enormen Zinseszinseffekt haben. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast und es wirklich im Studium schaffst, dann ist das mega. Auch alleine 5 € oder 10 € im Monat nutzt du ja schon die Zeit. Und das ist halt so viel wert. Deshalb, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich würde mir keinen Druck machen deswegen, weil ich ja auch manchmal sehe, dass sich viele dann Druck machen deswegen. Ja. Das würde ich selbstverständlich nicht. Also wenn man es nicht schafft im Studium, dann weiß man, ich investiere gerade in mein Humankapital, aber dann habe ich das Mindset, wenn ich ja schon drüber nachdenke, dass ich dann direkt mache, wenn ich mit dem Beruf einsteige.
Okay, dann kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar sind ja viele, haben ja eher Angst, da rein zu investieren. Ja. Ist ja, also Aktien, ETFs, das ist voll riskant und das muss man können. Und das hört man halt immer darüber. Was würdest du dazu sagen? Also
ja, Mythos. Ja. Ich glaube, es mangelt eher an der finanziellen Bildung, dass man Angst davor hat. Ich kann es verstehen, diese Anlagen sind nicht komplett risikofrei. Es ist jetzt nicht so, wie wenn ich mein Geld auf ein Tagesgeldkonto, auf ein Girokonto packe, wo es überhaupt nicht schwanken kann. Das heißt, ich habe gewisse Schwankungen drin. Ich glaube aber, finanzielle Bildung ist wichtig. Und wenn man die hat, versteht man, dass eben Langfristigkeit, wenn ich mindestens 10 Jahre am Aktienmarkt anlege, senkt schon enorm das Risiko. Ist finanzmathematisch ja erwiesen einfach. Dann habe ich die Möglichkeit zu diversifizieren, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, also nicht nur mir eine Aktie rauszusuchen, die ich kaufe, sondern zum Beispiel in ETFs, die sehr breit gestreut sind, am besten irgendwie 1000, 1500 Werte weltweit drin haben, die Welt abbilden, verschiedene Branchen, verschiedene Länder, weil dann, wenn in einem Land irgendwas passiert, weiß ich, okay, ich habe noch andere Sachen in meinem Portfolio drin und halt an die Sache so ein bisschen strategisch ranzugehen. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt mit 10, 15 Euro im Monat anfange, kann ich mir einfach einen breit gestreuten ETF nehmen und damit mal starten. Aber wenn ich mehr Geld dann später investieren möchte und meine Sparrate Richtung 400, 500 Euro geht, ich damit meine Altersvorsorge machen möchte, dann würde ich mir ein paar mehr Gedanken machen, dass ich später mein Portfolio nochmal anpasse und gucke, bin ich wirklich breit aufgestellt, kann ich hier vielleicht noch was optimieren oder da vielleicht noch was optimieren. Aber zum Start kann man eigentlich relativ wenig falsch oder kaputt machen, wenn man mal anfängt und sich eben dieses Wissen aneignet und keine Angst davor hat. Weil ich glaube, das ist eine kulturelle Sache auch in Deutschland, dass man Angst davor hat. Und vielleicht auch ein Gegengedanke, wenn ich mein Geld auf dem Konto liegen lasse, dann verliert es auch an Geld. Ich sehe es nur nicht. Ich sehe immer zum Beispiel 20 Euro, während in einem Jahr auch 20 Euro wird auf meinem Konto stehen. Ja. Aber durch die Inflation kann ich mir im Supermarkt nur noch für 18 Euro einkaufen. Das heißt, ich habe vielleicht ein Produkt weniger schon in meinem Warenkorb, das ich mir leisten kann dadurch. Ja. Man sieht es nur nicht so krass. Das ist leider das Schlimme an der Sache. Und eigentlich verliere ich dort ja auch Wert, wenn ich mein Geld nicht investiere.
Okay, ja, klingt schon mal hoffnungsvoll. So motivierend. Ja, also würdest du von Tagesgeld, Krypto, ETFs und den ganzen Investitionsmöglichkeiten ETF am meisten bevorzugen?
Ja, die Frage hattest du ja auch gestellt. Also langfristig, für langfristige Investitionen, ja. Bei ETFs gibt es auch noch nicht nur Aktien-ETFs, sondern zum Beispiel auch Immobilien-ETFs, Geldmarkt-ETFs etc., die dann auch für zum Beispiel mittelfristigere Ziele oder kurzfristige Ziele geeignet sein können.
Sind die aber auch genauso sicher wie ETFs oder?
Also das ist das Thema. Die Schwankungen sind natürlich andere. Wenn ich mittelfristig investiere, also so 3 bis 5 Jahre, sollte ich nicht ein zu hohes Risiko eingehen. Das heißt, ich habe Abstufungen auch bei ETFs, je nach Anlageklasse, wie stark die Schwankungen sind. Ja. So, Kryptowährung, schwierig, das ist sehr risikoreich.
Ja.
Das würde ich eher als Ergänzung in meinem Portfolio mit reinnehmen. Zum Beispiel 5% oder so, wenn ich sage, ich will das, ich ertrage das auch, wenn es irgendwie hoch und runter geht. Also ich kann damit leben von dem Risiko her. 5% maximal, insbesondere bei Anfängern, wäre ich da echt vorsichtig mit. Und es stand ja hier auch Notgroschen, wo würde ich den anlegen?
Ja.
So, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also unabhängig von den Anlagen, das ist jetzt für mich bezogen auf Ziele, die ich irgendwie kurz-, mittelfristig oder langfristig erreichen möchte. Aber der Notgroschen, der sollte ja immer für einen verfügbar sein, weil es ist ja für den Notfall so.
Ja.
Wenn ich das brauche, meine Waschmaschine geht kaputt und so, dann kann ich nicht ETF-Depot auflösen, wenn es gerade im Minus ist. So, da habe ich ja nicht mal Geld irgendwie, weil die Schwankungen ja drin sind. Ja. Deshalb ist ganz wichtig, dass ich den Notgroschen auf jeden Fall einfach auf ein Tagesgeldkonto parke. Okay. Nicht investieren, Tagesgeldkonto. Ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Ja, ich weiß, man ist verleitet dazu, aber don't do it.
Okay.
Dieser Notgroschen, man braucht ihn. Jeder hat in seinem Leben mal einen Notfall. Und dann ist es echt blöd, wenn man einen Privatkredit irgendwie aufnehmen muss oder so, wo man dann heftige Zinsen für zahlt.
Okay, ja, wichtig zu wissen. Dann machen wir mal kurz einen Abstecher zur Altersvorsorge.
Mhm.
Meinst du, es ist jetzt schon wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, jetzt vorzusorgen?
Im Studium meinst du?
Ja, im Studium.
Wie denkst du denn darüber? Das würde mich auch mal interessieren.
Ach, irgendwie, wenn man sich so alles anhört, dann finde ich, das noch ist viel zu weit weg.
Okay.
Also lieber investiere ich oder darum kümmere ich mich jetzt eher, als jetzt um die Altersvorsorge.
Ja. Ich glaube, das eine schließt das andere gar nicht aus. Also selbst wenn die Altersvorsorge einem so weit weg erscheint und man investiert sein Geld schon, dann ist es ja für das Zukunfts-Ich. Und das kann ja dann sein, dass es vielleicht auch ein Teil davon fürs Alter ist, idealerweise. Weil wir haben ja eine Rentenlücke in Deutschland. Und selbst wenn ihr später irgendwo arbeitet, gutes Geld verdient etc., dann werdet ihr nicht eine krass üppige Rente bekommen, mit der ihr euren Lebensunterhalt bestreiten könnt. Das heißt, es ist schon wichtig, ob man sich im Studium schon so krasse Sorgen oder Gedanken dazu machen muss. Würde ich, glaube ich, nicht. Also ich denke, es macht Sinn, halt schon früh auch anzufangen. Mhm. Und wofür man dieses Geld dann nutzt, kann man immer noch auf dem Weg entscheiden. Aber natürlich ist es sinnvoll, wenn ich jetzt 25 Euro im Monat übrig habe, dass ich sage, 15 davon sind auf jeden Fall für die Altersvorsorge, weil das Zukunfts-Ich dankt dir in dem Sinne mit dem Zinseszinseffekt und Co., dass, ja, man sagt ja auch immer, das Leben wird immer schneller oder die Zeit vergeht immer schneller, je älter man wird. Ich kann es bestätigen. Ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ich finde es so krass. Ich denke manchmal zurück und denke so, mein Studium oder mein Abschluss an der Schule ist jetzt schon 16 Jahre her und dann bin ich immer komplett schockiert, wie schnell diese Zeit vergangen ist, weil man denkt, es war irgendwie ein Augenschlag. Deshalb, ja, Altersvorsorge oder Alter kommt halt auch schneller, als man denkt. Und wenn man sich schon so ein bisschen Gedanken macht, hat es nur Vorteile. Es hat keine Nachteile, aber ich würde mich nicht verrückt machen deswegen, dass man jetzt sagt irgendwie, ich muss 10 Verträge und nur die Altersvorsorge zählt.
Das ist wichtig, ja, okay. Verstehe ich, aber ja, macht Sinn. Okay, dann machen wir nochmal eine Kurve. Mhm. Und zwar, ab wann ist man bereit, eine Wohnung zu kaufen, Immobilie? Oder ist es heutzutage überhaupt noch sinnvoll, was zu kaufen? Mhm. Oder sollte man es mieten eigentlich auch okay, so finanziell gesehen?
Ja, boah, das ist eine riesige Frage. Schau. Also einmal so dieses Thema Mieten versus Kaufen. Das ist sehr stark abhängig davon, wo wohne ich? Also wo ist mein Standort? Ja, wo lebe ich? Wo verdiene ich mein Geld? Wie sind dort die Immobilienpreise? Wie sind dort die Mietpreise im Verhältnis? Was zahle ich dafür? Und kann ich mir das dann auch überhaupt leisten oder will ich mir das in dem Moment leisten? Weil ich habe natürlich, wenn ich Eigentum habe, gewisse Verpflichtungen, habe gewisse Steuern etc. Wenn ich es eigen nutze, kann ich auch steuerlich nichts geltend machen oder sehr, sehr wenig. Ja. Und ja, darüber muss man sich Gedanken machen. Wenn die Preise sehr, sehr hoch sind in dieser Region zum Beispiel, dann ist es meistens verhältnismäßig sinnvoller, man mietet oder ist auch flexibler. Okay. Es kommt also so ein bisschen auch nochmal auf den Lifestyle an, würde ich sagen. Okay. Deshalb eine riesige Frage, wo wir, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge dazu bräuchten. ab wann ist man bereit, eine Immobilie zu kaufen, wenn man ein bisschen Eigenkapital angespart hat? Also das, was wir jetzt vorhin besprochen haben, 25 Euro, 50 Euro im Monat, damit kann ich mir keine Immobilie kaufen.
Schade, hatte schon Hoffnung.
Das ist halt ein bisschen schwierig so. Das heißt, ich brauche erstmal ein gewisses Eigenkapital, weil diese 100 oder 120% Finanzierungen, dass man sogar die Nebenkosten mitfinanziert, weil wenn ich eine Immobilie kaufe, habe ich ja gewisse Nebenkosten, Steuern, Grundsteuer, die ich bezahlen muss, Notargebühren etc. Ja. Wenn ich die jetzt nicht selber tragen kann, dann wird es schwierig mit einer Finanzierung. Ja. So. Und deshalb brauche ich auf jeden Fall ein gewisses Budget. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie für 100.000 Euro kaufen will, dann muss ich schon damit rechnen, dass ich 10.000 Euro auf dem Konto haben sollte. Insbesondere bei der ersten Immobilie, um bereit zu sein, wie du die Frage gestellt hast, diese Immobilie zu kaufen. Also ich glaube, als Studierender wahrscheinlich doch unrealistisch.
Ja, ganz weit weg davon. Ganz weit weg.
Außer man hat irgendwie was geerbt, will das einsetzen und bekommt auch einen Kredit. Aber einen Kredit bekommt man auch nur, wenn ich ein regelmäßiges Einkommen habe. Also ich glaube, als Studierender noch ein bisschen schwieriger. Mit Berufseinstieg wahrscheinlich dann wieder etwas realistischer.
Okay, ja. Aber hat ja auch noch Zeit, ne?
Ja, man muss noch Ziele im Leben haben. Ja. Das schaffst du auch.
Ja, definitiv. Ja, ohne Ziele wird es ja langweilig, ne?
Ja.
Super. Sehr gut. Dann wäre es von meiner Seite aus mit den Fragen.
Ja, interessant. Sehr spannende Fragen auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr konntet bei der einen oder anderen Sache auf jeden Fall was mitnehmen. Ich denke, ich gehe davon aus,
voll, ja,
dass da was dabei war. Danke auch an alle, die die Fragen gestellt haben. Ja. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann meldet euch jederzeit gerne. Das kennt ihr ja von uns. Wenn ihr zum Beispiel das Thema BU mit uns angehen möchtet, bucht euch einfach gerne einen Termin bei uns auf der Website. Ist in Deutschland von überall aus möglich. Wir gucken uns das gerne gemeinsam an. Wir machen eine anonyme Risikovoranfrage. Wir gucken, dass ihr irgendwie einen Tarif bekommt, der sinnvoll ist, der sinnvoll ausgestaltet ist, insbesondere als Student, dass ich ihn später dann irgendwie aufstocken kann, aber eben mal das abgeschlossen habe, meinen Gesundheitsstatus eingefroren habe. Ja, und wir haben ganz viele Bewertungen auf Google, die könnt ihr euch auch gerne sonst mal anschauen. Also ich denke, dass wir da sehr, sehr viel Expertise mitbringen. Und ansonsten schaut auf jeden Fall immer auf unserem Kanal vorbei. Schaut in die nächste Sprechstunde rein, wenn euch die betrifft. Wir freuen uns auch jederzeit gerne über Fragen. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen und geholfen hat, dann lasst gerne ein Thumbs ab hier auf YouTube da oder eben in Spotify gerne auch einen Like da lassen, eine Bewertung. Das freut uns immer sehr und motiviert uns, jede Woche neuen frischen Content für euch zu erstellen. In diesem Sinne sage ich danke, Mia.
Danke auch für die Antworten.
Sehr gerne. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Woche.
Ciao.